Willkommen zur 39. Folge von Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen von Visalo Immobilien. Heute haben wir Jan Jucknert von Jucknert und Partner als Gast. Der Steuerberater und Kanzleiinhaber steht uns heute für das Thema Immobilien und Steuern zur Verfügung. Wie gewohnt geht es los nach dem Intro.
Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Der Podcast von Visalo Immobilien mit Philipp Hildebrand.
Hallo Jan. Und willkommen zum Podcast. Du bist Steuerberater, hast eine eigene Kanzlei und willst uns heute mal ein paar Sachen für oder rund um Steuern und den Verkauf und Kauf von Immobilien erzählen. Vielen Dank.
Richtig. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr und will kurz ein paar Worte zu mir sagen.
Das wäre super.
Also ich bin Steuerberater jetzt seit 12 Jahren im Familienbetrieb, habe die Kanzlei mal vor 10 Jahren von meinem Vater übernommen. Davor war ich in der Wirtschaftsprüfung, weil ich eigentlich am Anfang gar nicht so ganz sicher war, ob jetzt Steuerberatung oder vielleicht doch eher das globalere Geschäft der Wirtschaftsprüfung für mich interessanter ist. Habe mich dann aber sehr schnell doch für die Steuerberatung entschieden und wie gesagt, bin jetzt hier Kanzleiinhaber seit 10 Jahren, seit 12 Jahren Steuerberater, bin noch Fachberater für Unternehmensnachfolge, das ganze Nachfolgethema, auch Steuerstrukturierung. Genau, wir haben 2 Standorte und ich darf ungefähr 45 Leute führen.
Sehr schön. Dann, glaube ich, bist du perfekt für unsere Fragen geeignet. Kommen wir vielleicht erstmal zu einer ganz einfachen Frage. Welche Steuern können beim Immobilienkauf anfallen?
Genau. Also grundsätzlich ist es so, dass die Steuer, die typischerweise beim Immobilienkauf anfällt, die Grunderwerbsteuer ist. Und die Grunderwerbsteuer ist letztendlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Das heißt, wir haben eine Regelung im Zuge des Föderalismus letztendlich, wo die Bundesländer eigenständig entscheiden können, welche Steuer anfällt oder wie hoch die Steuer sein soll. Deswegen haben wir beispielsweise in Schleswig-Holstein ja eine Grunderwerbsteuer von 6,5%. Hamburg war bis vor kurzem noch bei 4,5% und mittlerweile auch bei 5,5%. Das heißt, von der Bemessungsgrundlage, also Kaufpreis, sind denn beispielsweise 6,5% an Grunderwerbsteuer zu entrichten.
Okay. Das heißt, die muss man im Vorfeld einplanen, dass man quasi das Geld zur Verfügung hat und die kommen oben auf den Kaufpreis drauf.
Genau, also das generell spricht man ja von den Kaufnebenkosten. Also die Kaufnebenkosten sind typischerweise Grunderwerbsteuer. Weitere Kaufnebenkosten fallen an für Makler und dann eben Notariatskosten. So, und in der Regel ist es so, wenn ich jetzt bei 6,5% Grunderwerbsteuer bin, mit quasi Maklerkosten und dann noch Notarkosten, bin ich ungefähr bei 10-12% Nebenkosten. Die Nebenkosten müssen immer mit einkalkuliert werden aus 2 Gründen. Zum einen erhöhen sie natürlich den Kaufpreis, das heißt rein von der Wirtschaftlichkeit muss ich das mit einkalkulieren. Und zum anderen ist es so, dass es für die Finanzierbarkeit oder die generelle Struktur und den Aufbau der Finanzierung wichtig ist, weil die Nebenkosten so oder so nie von der Bank finanziert wurden und werden. Das heißt, wenn ich jetzt mir meine Finanzierung aufbaue, dann muss ich halt schauen, dass ich 100% des Kaufpreises plus zum Beispiel 10% Nebenkosten. Jetzt habe ich einen Eigenkapitalanteil von zum Beispiel 20%, sodass ich auch bei 30% in der Gänze landen kann, wenn die Nebenkosten dementsprechend eben nicht mitfinanziert werden. Mhm. So eine weitere Steuer, die man, also die bei Käufen sehr selten anfällt, ist Umsatzsteuer. So, aber generell ist es ja so, dass die Vorgänge umsatzsteuerbefreit sind. Man kann aber unter bestimmten Voraussetzungen zur Umsatzsteuer optieren. Das ist aber eher im Bereich der Gewerbeimmobilien der Fall. Und ich würde mal sagen, für uns jetzt hier in der Betrachtung etwas untergeordnet, aber dass man das mal gehört hat, könnte auch anfallen.
Alles klar. Kommen wir zum anderen Fall. Welche Steuern können denn beim Immobilienverkauf entstehen?
Hoffentlich keine. Das ist immer das. Also wir haben ja dann doch noch den Luxus steuerlicher Natur, dass wenn ich außerhalb der Spekulationsfrist bin, als Privatanleger, also Privatperson, die Immobilie hält, dann ist die Veräußerung steuerfrei. So, normalerweise ist es so, dass wenn ich innerhalb der 10 Jahre verkaufe, dass auf den Veräußerungsgewinn entsprechend die normale Ertragssteuer anfällt. So, und da muss man immer berücksichtigen, was ist jetzt mein, sag mal, Durchschnittssteuersatz, was ist mein Grenzsteuersatz. So, wenn mein Grenzsteuersatz ist immer der Steuersatz des nächsten Euros Gewinn sozusagen. Wenn ich jetzt ein Einkommen habe als ganz normal, ich sag mal, Familienhaushalt, habe ich ein Bruttoeinkommen von 100.000 Euro, dann bin ich schon fast im Spitzensteuersatz mit 42% plus Soli. Das heißt, wenn ich denn aus dem Immobilienverkauf noch 50.000 Euro, 100.000 Euro Gewinn schlage, dann muss ich halt damit rechnen, dass ich bis zu 42.000 Euro bei 100.000 Euro Veräußerungsgewinn an Steuer zahle. Was natürlich eine Menge ist. Und dementsprechend ist es so, dass natürlich viele Privatanleger versuchen sollten, wenn es irgendwie möglich ist, außerhalb der Spekulationsfrist zu verkaufen, also nach 10 Jahren erst. Und dann fällt eben keine Steuer an für den Verkäufer. Nur für den Käufer wieder die Grunderwerbsteuer.
Klar, das ist logisch. Das heißt, der erste Tipp, die 10 Jahre auf jeden Fall abwarten, wenn es irgendwie sinnvoll ist oder wenn es irgendwie geht.
Genau, also wir haben jetzt eine Marktphase, wo die Preise sich ein bisschen verändert haben, weil in den letzten, ich würde mal sagen, 3 Jahren habe ich durchaus ab und an auch gesagt, wenn der Deal, so wie er gerade auf dem Tisch liegt, vernünftig ist, dann kann ich nicht nur aus steuerlichen Gesichtspunkten entscheiden. Das heißt, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, ich sage mal, zum 30-fachen Faktor zu verkaufen, also 30-facher Faktor von der Kaltmiete beispielsweise, aufs Jahr gerechnet, und das an sich ein extrem guter Preis ist, dann muss ich eventuell auch mal die steuerliche Pille schlucken und sagen, ich akzeptiere den Deal, wenn er so vielleicht nicht wiederkommt. Und ansonsten, klar, die Aussage ist, immer außerhalb der Spekulationsfrist verkaufen und bitte auf eine Sache achten, ich darf auch keine Verkaufshandlung vornehmen, bevor die 10 Jahre abgelaufen sind. Wenn ich jetzt davor schon den Kaufvertrag anfange zu gestalten, mit dem Notar etc., dann würde das im Zweifel dazu führen, dass ich die 10-Jahresfrist schon reiße, was natürlich sehr ärgerlich ist. Es kommt halt nicht auf den notariellen Kauf dann nachher an oder Verkauf, sondern es kommt schon auf die Vorbereitungshandlung auch an. Da muss man wirklich sehr darauf achten. Weil wenn ich jetzt bei, ich sag mal, 9,5 Jahren anfange, die Veräußerung vorzubereiten und dann doch in die Steuerpflicht reinlaufe, das wäre sehr ärgerlich.
Das stimmt, für einen Monat oder sowas, das wäre eine Katastrophe. Ja. Das heißt aber, inserieren darf ich es schon? Oder ist es auch noch nicht?
Auch, ja, genau.
Also man darf, sollte also mit allem anfangen,
genau.
Nach Ablauf der Frist,
um
keine Probleme zu bekommen.
Genau, richtig.
Alles klar. Auf welche steuerlichen Aspekte sollte man noch beim Immobilienverkauf achten? Die Spekulationsfrist hast du ja schon erwähnt. Gibt es da noch was anderes?
Ja, beim Verkauf ist es eigentlich so, also wie gesagt, unter Webstreitthemen hatten wir, ist ein käuferseitiges Thema. Spekulationsfrist ist ja das Größte, was eigentlich ansonsten jetzt im privaten Immobilienverkaufsbereich anfällt. Wenn ich jetzt beispielsweise über eine Firmenstruktur verkaufen würde, können wir sonst später auch nochmal drauf eingehen, da ist es so, man nennt das denn, das sind steuerverhaftete Gegenstände. Das heißt, die Gegenstände sind immer steuerpflichtig in der Veräußerung. So, dann habe ich natürlich, worauf muss ich achten? Ich muss die Steuern in irgendeiner Form mit einkalkulieren, bezogen auf meinen Verkaufspreis. Ansonsten ist es so, dass ich beim Immobilienverkauf aus steuerlicher Sicht außer der Ertragssteuer gar nicht so viel beachten muss. Der Rest sind halt einfach Sachen, die eher auf der Käuferseite sind. Ne? Also ein ganz spannendes Thema ist eigentlich die Gestaltung des Kaufvertrages aus Sicht des Käufers. So, weil der Käufer kann ja, wenn er sich jetzt die Immobilie anschafft, bestimmte Dinge von der Steuer absetzen. So, und bestimmte Dinge haben eine entsprechende Abschreibungslaufzeit. So, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, ich kaufe eine Immobilie und habe eine Abschreibungsdauer, also Abschreibung ist quasi der Werteverzehr der Anlage über 50 Jahre oder jetzt mit erhöhter Abschreibung sind es 33,3 Jahre, aber habe zum Beispiel eine Einfriedung oder eine Garage oder habe eine Einbauküche, die über 5 bis 10 Jahre abgeschrieben wird, habe ich natürlich einen extremen Steuerhebel. So. Und das sind halt, die Gestaltung des Kaufvertrages sollte immer auch unter Hinzuziehung eines Steuerberaters erfolgen, aus der Käuferseite. Für einen Verkäufer ist es egal. Der verkauft das Gut und sagt, mach mir die Sinnflut, ich bezahle es nicht, also die Steuer. Und dementsprechend ist es ein käuferseitiges Thema.
Das heißt, du empfiehlst, wenn man eine Immobilie kauft, dass man mit dem Steuerberater einmal durchgeht, macht es Sinn, zum Beispiel die Küche separat zu erwähnen mit Wert im Kaufvertrag? Gibt es da noch mehr Sachen, die man theoretisch angeben könnte? Das wären so Klassiker wahrscheinlich, ne?
Genau, also ich sage immer, dass jeder Kaufvertrag, und das sind nochmal die Themen, also die Beratung bei uns ist so, dass die Mandanten uns auch wirklich aktiv anrufen und sagen, ich plane etwas. So, weil schlimm ist immer, wenn der Mandant anruft und sagt, ja, ich habe unterschrieben. Dann sage ich, ja, ich guck mal drauf und hätte man vielleicht nochmal optimieren können. Ne? Und ich sage mal, jeder Euro, der im Zweifel verloren geht bei so einer Gestaltung, ist halt ärgerlich, weil ein Stück weit ist es ja auch eine Anlageentscheidung. Also wenn es jetzt wirklich für die private Anlage gedacht ist, also nicht jetzt zur Eigennutzung, sondern eben zur Vermietung. Und deswegen ist es so, dass man den Kaufvertrag strukturieren sollte. Da gibt es, ich sag mal, 2, 3 wesentliche Aspekte. Das erste ist, dass man schaut, welche Wirtschaftsgüter, also was schaffe ich an mit der Immobilie, was ich neben dem Grund und Boden und Gebäude noch separat im Kaufvertrag erwähnen kann. Also, na klar, ganz wichtig, wenn ich jetzt sage, ich kaufe eine Wohnung aus dem Miteigentumsanteil, also eine ganz normale Wohnung und kein Zinshaus, kein ganzes Haus, die Instandhaltungsrücklage, die ich mit übernehme. Die wird ja so oder so aufgeführt. Erstmal zahlt da keine Grunderwerbsteuer drauf. Also das heißt, das ist sehr wichtig. Und es wird halt, wie gesagt, deswegen separat aufgeführt. Das zweite ist Einbauküche. Dann habe ich vielleicht auch sowas wie, ich sag mal, wesentliche Installation, also Einbauschränke oder ähnliches. Dann habe ich immer Einfriedung, also sprich Zaunanlage. Ich kann Hofbefestigung mir mal überlegen. Garage ist ein Thema. Das heißt, das sind alles einzelne Sachen, die kürzer abgeschrieben werden als der Gebäudeanteil. Und dann kommt sozusagen der weitere wesentliche Aspekt, den auch ganz, ganz viele eben nicht im Kaufvertrag haben, die Aufteilung von Grund und Boden und Gebäude. So, weil es ist so, es gibt eine amtliche Aufteilung des Kaufpreises in Grund und Boden und Gebäude. Was heißt das? Ich kaufe für 1 Million Euro jetzt beispielsweise ein Haus und habe ein 1000 Quadratmeter Grundstück. Da muss ich aufteilen, Grund und Boden, nämlich die 1000 Quadratmeter, und das Gebäude. So, wenn ich das jetzt nicht im Kaufvertrag rege, dann gibt es eine amtliche Kalkulation und die würde dann zum Beispiel ergeben, ich habe einen Grund- und Bodenanteil von 50%. Dieser 50% Grund- und Bodenanteil, der kann nicht abgeschrieben werden. Der bleibt einfach steuerlich, der ist irrelevant steuerlich. Und der Gebäudeanteil, der wird jetzt mit 3% pro Jahr abgeschrieben. Kann ich von der Steuer absetzen. Was kann ich machen? Ich kann mir vorher Gedanken machen, wie wäre diese Aufteilung und schreibe in den Kaufvertrag eine Aufteilung zwischen Grund und Boden und Gebäude. Und die wäre dann in meinem Beispiel bei zum Beispiel 38% Grund- und Bodenanteil. Und wenn das nicht maßgeblich abweicht von der amtlichen Berechnungsmethode, dann muss das Finanzamt das akzeptieren. Gibt es ein BFH-Urteil, kann das Finanzamt nichts sagen. Und ich habe damit 12%, also 120.000 Euro mehr. Wenn man das jetzt mal durchrechnet, dann sind das im Prinzip 50.000 Euro Steuersparnis durch ein Passus im Vertrag erreicht. Das heißt, das ist wirklich super wichtig und sollte von jedem angewendet werden.
Ja, stimmt. Okay. Ja, da kommen wir, glaube ich, zur nächsten Frage. Kann ich denn die Kosten eines privaten Immobilienkaufs von der Steuer absetzen?
Also privater Immobilienverkauf meinst du Immobilienkauf?
Für die Eigennutzung.
Für die Eigennutzung, ja. Ich sage immer, das ist Privatvergnügen. Also alles, was sozusagen jetzt aktuell, es gab ja früher mal andere Regelungen, die sind immer noch vor meiner Zeit, aber ansonsten ist es so, wenn ich jetzt selber was zur Eigennutzung kaufe, dann ist es wirklich komplett nicht von der Steuer absetzbar. So, wenn ich jetzt natürlich zukünftig mein Eigenheim habe und ich habe dann bestimmte Leistungen, Handwerkerleistungen, jetzt nicht mit dem Kauf zusammenstehen, sondern eben später, dann kann ich die von der Steuer absetzen. Also Handwerkerleistungen und eben Hausdienstleistungen beispielsweise. Ansonsten ist es so, wenn ich nicht gerade selbstständig bin und ein Arbeitszimmer habe oder eventuell auch als Angestellter ein Arbeitszimmer innehabe, dann kann ich relativ wenig von der Steuer absetzen, leider.
Okay. Jan, was hat sich denn so in den letzten Monaten für Immobilienbesitzer steuerlich geändert?
Also eine ganz wirklich große Sache, auch wenn es nur 1% ist, die Abschreibung, die vorher, also sprich meine Aufteilung Grund und Boden und Gebäude, ich kann mein Gebäude abschreiben über eine Laufzeit von vorher 50 Jahren, also 2% pro Jahr, liegt jetzt bei 3%. Das heißt, ich habe 1% mehr Abschreibung. Jetzt kann man das mal im Zusammenhang mit den gestiegenen Zinsen sehen, die natürlich für jeden irgendwie erstmal zu schlucken sind, dass so ein starker Zinsanstieg sind. Aber wenn ich jetzt überlege, dass ich 3% Abschreibung und zum Beispiel 4% Zinsen habe, habe ich schon 7%, die ich pro Monat halt absetzen kann, was ja schon ein erheblicher Betrag ist und wodurch ich auch dann entsprechend Steuern sparen kann.
Logisch. So, du hast gesagt, das war die erste Sache. Gibt es noch weitere?
Genau, also der zweite Punkt, der sich geändert hat in Bezug auf oder für Immobilienbesitzer, war zum Ende des Jahres 2022. Das war die Anpassung von dem Bewertungsgesetz, angenähert jetzt an die Immobilienwertverordnung. Heißt halt einfach, weil letztendlich ist es eine versteckte Steuererhöhung, kann man ja einfach so sagen, die Immobilienbewertung hat sich erhöht. Wenn ich jetzt eine Immobilie übertrage im Wege der Schenkung oder eben nach Ableben im Zuge der Erbschaft, dann fallen einfach höhere Steuern an, wenn ich über dem Freibetrag liege, weil die grundsätzliche Bewertung der Immobilien sich erhöht hat. Und auch nicht unwesentlich. Also wir hatten zum Ende des Jahres wirklich extrem viele Schenkungssteuererklärungen zu erstellen, weil die zum Ende jetzt zum 31.12. noch Übertragung vorgenommen haben, weil es letztendlich nachher bis zu 20% Erhöhung waren.
Gut, das heißt aber, damit muss man heute einfach leben, weil der Zug ist schon abgefahren. Nachträglich kann man ja wahrscheinlich wenig optimieren.
Genau, also der Zug ist abgefahren. Jetzt kann man nur schauen, dass man eben schaut, dass man generell im Zuge der vorweggenommenen Erbfolge und der Gestaltung und der Planung einmal schaut, was kann ich in welcher Form optimieren.
Wie kann ich denn mein Haus steuerfrei verkaufen?
Ja, das Haus ist, also wenn ich selber drin wohne, und jetzt reden wir nicht über die Spekulationsfrist, die hatten wir ja schon, ich wohne selber drin, dann ist es ausschließlich zur Eigennutzung, dann ist es steuerfrei. Was auch ganz interessant ist, man muss innerhalb von 3 Kalenderjahren in dem Haus gewohnt haben, um es steuerfrei zu veräußern. Deswegen sage ich immer, das ist jetzt eine Regel von einem Jahr und 2 Tagen. Weil was heißt das? Ich habe eine Wohnung oder ein Haus vermietet, ziehe am 31.12. des Jahres in das Haus ein, lebe das gesamte Jahr in dem Haus und am 1.1. des nächsten Jahres verkaufe ich das dann. Das heißt, ich bin ein Jahr und den 31.12. und den 1.1. letztendlich in der Eigennutzung gewesen und kann es dann steuerfrei verkaufen.
Weil ich die 3 Jahre berührt habe.
Genau, ich muss die 3 Jahre nur berühren, ich muss nicht 3 vollständige Jahre drin gelebt haben. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich an sich, ich weiß nicht, ich habe 2 Jahre, 3 Jahre vermietet und müsste noch 7 Jahre weiter vermieten, um es dann eben erst steuerfrei zu verkaufen, aber habt die Möglichkeit, da drin zu wohnen, ja, vielleicht als Zwischenstep, um dann eben eine steuerfreie Stelle Reserve zu heben, um das dann wieder zu reinvestieren in mein zukünftig neues Objekt, dann ist es mit Sicherheit eine Sache, die Leute wissen müssen. Es geht ja bei uns immer nur darum, dass sie gar nicht alles umsetzen müssen. Sie müssen nur wissen, dass es geht. Sie müssen dann selber für sich entscheiden, ich gehe den Weg, ich möchte gerne diese Planung für mich eben so umsetzen. Und je nachdem, wie hoch der Betrag ist, kann sich das ja auch wirklich auszahlen.
Ja, man muss nur wissen, welche Option man hat, damit man die auch in Betracht ziehen kann. Richtig, genau.
Genau, ja.
Was passiert denn, wenn ich eigentlich keine Grundsteuererklärung mache?
Ja, das ist schlecht. Dann haben wir weniger zu tun, weil wir die Grundsteuererklärung ja auch erstellen. Also bei uns so, wir haben dafür tatsächlich auch eine eigene Spezialabteilung eingerichtet, weil es ist manchmal so mit diesen ganzen Themen und die Grundsteuererklärung ist ja nun mal eine riesengroße Reform. Es war unwahrscheinlich viel Arbeit. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir das halt separat zu der normalen Arbeit machen müssen, das klappt halt nicht. Deswegen hatte ich 2, 3 Mitarbeiter, die wirklich nur Grundsteuererklärung gemacht haben. Was passiert? Letztendlich gibt es eine Zwangsgeldandrohung. Es kann bis zu 25.000 Euro Strafe geben. Es kann geschätzte Bescheide geben und die geschätzten Bescheide können eine größere Fläche und damit eine größere Bemessungsgrundlage der Grundsteuer mit sich bringen. Und wenn die dann festgeschrieben sind, weil wenn ich nicht gegen die Schätzung Einspruch einlege, dann ist es, ich sag mal, dicht. Dann kann ich nie wieder irgendwas ändern, weil ich im Zweifel, und so ist es nun mal im Verfahrensrecht, wenn ich diese Einspruchsfrist nicht beachte, super, super wichtig, bei jedem Bescheid, wo ich irgendwo eine Rechtsbehelfsbelehrung habe, muss ich diese Einspruchsfrist beachten, weil wenn die denn abgelaufen ist, auch wenn das falsch ist, was da festgesetzt wurde, kann ich es in vielen Fällen nicht mehr ändern. So, und dann habe ich halt letztendlich eine höhere Grundsteuerbemessungsgrundlage, losgelöst von dem Zwangsgeld. Ne? Also bis das kommt, das dauert noch. Das Finanzamt ist ja auch immer so, die schicken ja ganz früh Schreiben raus mit irgendwelchen Zwangsgeldandrohungen und dann bis zu 25.000 Euro. Also bis das mal passiert, da vergeht schon sehr viel Zeit. Das ist natürlich ein sehr großer psychologischer Druckmoment, der da aufgebaut wird. Aber ich sag mal, deswegen ist es auch so, dass man generell solche Sachen nicht auf die lange Bank schieben sollte. Es stresst nur. Wir können das relativ zeitnah erledigen. Die Leute haben dann Ruhe. Und natürlich guckt man da auch, dass man die Grundsteuererklärung einfach steuerlich optimiert und der Ausnutzung aller Möglichkeiten dann auch entsprechend erstellt.
Alles klar, das hört sich gut an. Welche Kosten kann man denn bei einem Immobilienkauf als Kapitalanlage von der Steuer absetzen?
Genau, es sind für mich 2 verschiedene Themen, weil das eine ist, ich habe die generellen Kosten der Anschaffung. Das hatten wir zuvor schon einmal kurz angerissen, aber letztendlich ist es halt der Kaufpreis der Wohnung plus die Nebenkosten. Und dann ganz wichtig, nur den Gebäudeanteil, das war ja diese Kaufpreisaufteilung, die wir vorher erwähnt hatten, kann ich vollständig von der Steuer absetzen. Zwar über eine Laufzeit von jetzt mittlerweile eben 33 Jahren und nicht mehr 50 Jahren, aber ich kann sie zu 100% von der Steuer absetzen. Und dementsprechend muss ich halt auch die Miete zu 100% versteuern. Also letztendlich ist es ja auch linke Tasche, rechte Tasche, aber man kann halt doch ordentlich viel gegenrechnen gegen die entsprechenden Mieteinnahmen. Wichtig ist auch, die Mieteinnahme ist nicht zu versteuern, sondern die Überschüsse sind zu versteuern. Und deswegen kommen wir zu dem zweiten Punkt. Wenn ich jetzt sage, ich habe eine Vermietung, habe ich natürlich Kosten damit. Das heißt, ich habe laufende Kosten. So, ich habe die Kosten, ich muss mal zur Eigentümerversammlung hinfahren. Jetzt habe ich eine Ferienwohnung gekauft, keine Ahnung, auf Sylt oder wo auch immer und musste eben zur Eigentümerversammlung hinfahren. Da kann ich die Kosten natürlich absetzen. Die Kosten sind dann zu 100% als Werbungskosten, das sind keine Betriebsausgaben, weil es halt eine private Anschaffung ist, als Werbungskosten absetzbar. So und so haben wir ab und an mal bei anderen Themen auch mal eine Diskussion mit dem Finanzamt. Warum? Ich habe zum Beispiel ein iPad. Das iPad nutze ich für die Immobilienverwaltung. Jetzt habe ich das iPad dann dementsprechend auch als Werbungskosten abgesetzt. Und so muss man eigentlich so ein bisschen denken. Ich sage immer, also man nennt das ja Veranlassungszusammenhang. Das heißt, alle Kosten, die einen Veranlassungszusammenhang zu der entsprechenden Einkünfteart, in dem Fall Immobilien haben, kann ich absetzen. Und natürlich muss man da das ein oder andere Mal auch drüber nachdenken, in welcher Form ich diesen Gegenstand denn eben für die Vermietung verwende. Und dann kann ich ihn absetzen. Das heißt, alle laufenden Sachen, die die Vermietung betreffen, plus eben alle Sachen aus der Anschaffung als Anschaffungskosten.
Alles klar. So, wie sieht das denn aus? Kann ich denn Maklerkosten von der Steuer absetzen, wenn ich das als Kapitalanlage kaufe?
Genau, Maklerkosten sind genereller Bestandteil der Kaufnebenkosten. Das heißt, sie können dann vollständig vom Kaufpreis abgesetzt werden. Also gleich hat man eine Kaufpreisaufteilung wieder. Aber generell ist es so, dass die Maklerkosten mit reingerechnet werden, genauso wie eben auch die Grunderwerbsteuer. Das heißt, Grunderwerbsteuer, Maklerkosten und Notar, das waren meine 3 Bestandteile der Nebenkosten, können bei entsprechenden Immobilieninvestments von der Steuer abgesetzt werden.
Ja, genau. Alles klar. So, du hattest es ja vorhin schon erwähnt, vorweggenommene Erbfolge gestalten.
Ja.
Was würdest du da empfehlen oder wie kann man das Thema angehen?
Genau, also es ist generell ein Thema, mit dem wir uns sehr viel beschäftigen und es ist natürlich auch eine Sache, wo manche, ich sag mal, es eventuell ein bisschen auf die lange Bank schieben, einfach aus dem Grund, weil es ja mit Themen zu tun hat, wie jetzt beispielsweise Tod, die man ungern plant. So, letztendlich ist aber das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass eine Steuer anfällt auf Vermögensgegenstände, die schon mal versteuert wurden, nämlich zum Beispiel Immobilien. Das heißt, wenn ich nicht rechtzeitig plane, und rechtzeitig planen heißt nicht erst mit 60, sondern das heißt wirklich im Zweifel, je nachdem wie groß das Vermögen natürlich ist, aber ich muss generell mit 30, 40 schon drüber nachdenken, wie mache ich das? So, weil dann ist, die meisten haben ihre Kinderplanung, mit 40 ist sie irgendwann durch oder mit 45. Und das heißt, ich weiß ja, wann ich welche Freibeträge habe. Das heißt, man sollte frühzeitig einfach drüber nachdenken, sollte es mit seinem Steuerberater besprechen. Jeder sollte eigentlich auch ein Testament haben. Ist auch so eine Sache, Testamentsgestaltung machen wir auch mit. Ist eine Sache, die eigentlich ungern von den Leuten angesprochen wird, aber für mich ist es einfach eine rein rationale Betrachtung. Und die meisten Mandanten freuen sich noch drüber, wenn wir darüber sprechen, weil es einfach, ich sage mal, ein Schutz von dem Vermögen, was jemand mit seiner harten Arbeitsleistung und Kraft aufgebaut hat, ist und nicht eine Doppelbesteuerung, die dann stattfindet. Mhm. Das heißt, wie gehen wir vor? Wir gucken uns klar das Vermögen an, wir schauen, wie ist so die generelle Familienstruktur, verheiratet, nicht verheiratet, Kinder. So, und dann gibt es ja Freibeträge. So, ich habe halt für ein Kind beispielsweise 400.000 Euro Freibetrag alle 10 Jahre. Für eine Ehegatten, Ehefrau, Ehemann hätte ich dementsprechend 500.000 Euro Freibetrag. So, und das hört sich am Anfang viel an, ist es auch, wenn ich jetzt aber genau das Thema mein Eigenheim alleine. So, ich wohne da seit 20, 30 Jahren drin, habe das mal für 200.000 Euro gekauft und jetzt ist es auf einmal 1 Million wert. Das heißt, wir reden ja gerade bei Immobilien auch sehr schnell über sehr hohe Werte. Und dann kommen noch andere Sachen hinzu, die einfach in die Gesamtgestaltung reingehen. Und dann ist es bei der vorweggenommenen Erbfolge mal so, deswegen heißt er vorweggenommen, das heißt, ich gestalte es, bevor irgendwann dann die Erbfolge eintritt, dass man auch ganz viel gestalten kann in Richtung von, ich sag, Familiengesellschaften beispielsweise. So, warum macht man das? Man nennt es auch das Hamburger Modell, ehrlicherweise. Warum? Wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Wohnungen habe und jede Wohnung hat einen Wert von 500.000 Euro und ich hätte jetzt ganz einfach gerechnet auch 3 Kinder, dann habe ich und nur einen Elternteil noch. Ein Elternteil ist leider verstorben in unserem Beispiel jetzt und habe dann ja 400.000 Euro Freibetrag. Jetzt möchte ich aber eine Wohnung schenken. Was heißt das? Ich habe 100.000 Euro übersteigenden Wert und müsste auf 100.000 Euro Schenkungssteuer zahlen. Das möchte man ja nicht. Das ist unnötig, weil ich noch mehrere Jahre habe oder mehrere Freibeträge, die ich dann ausnutzen könnte. Also würde man eine Gesellschaft gründen, eine GbR, eine Familien-KG, eine Kommanditgesellschaft. Und ich würde dann eine Bewertung machen und würde zum Beispiel sagen, 1,5 Millionen Euro ist der Immobilienwert. Jetzt würde ich aber nur im Umfang von 1,2 Millionen Euro auf meine Kinder übertragen und halte halt noch einen Restanteil von zum Beispiel 20%. So, und diese 20%, die sind dann ja genau die Differenz zwischen Wert des Vermögens und Freibetrag. Und die werden nach 10 Jahren übertragen. Das heißt, man überträgt so ein bisschen kuchenmäßig genau ein Stück in der Größe des Freibetrages. So, das hat den super Vorteil. Ich habe sehr viel Zugriff noch, also über die Gestaltung des Gesellschaftsvertrages auf mein quasi Vermögen. Ich habe die Fruchtziehung noch, so nennt man das immer so schön. Das heißt, ich kriege beispielsweise die Mieterträge etc. noch. Die Kinder können es nicht verkaufen. Also ich sage manchmal, es ist wie eine diktatorische, ist vielleicht politisch nicht ganz korrekt, aber wie so eine diktatorische Familiengesellschaft. So, die Eltern haben einfach den Hut auf. Die Eltern können alles entscheiden. Die Kinder haben letztendlich nur das Vermögen. So, und so soll es ja sein. Das heißt, wenn die Eltern sich irgendwann umentscheiden, wenn die Kinder aus welchem Grund auch immer auf die komplett schiefe Bahn laufen, dann kann ich auch Rückgriffsrechte geltend machen und ziehe das Vermögen zurück. Das heißt, ich brauche keine Sorge haben, auch ein Thema, was immer wieder vorkommt, dass die Eltern halt zu früh ihr Vermögen abgeben. Es gibt immer wieder, ich sage mal, Rückgriffsrechte, Absicherungen, Klauseln, die man einbaut, sodass die Kinder einfach nur, ich sag mal, steuerschonend Vermögen übertragen bekommen, die Eltern aber den Zugriff darauf behalten. Und das ist eine sehr schöne Gestaltung und sollte meines Erachtens auf jeder Agenda innerhalb eines entsprechenden Lebens frühzeitig sein.
Gerade wenn man mit Immobilien da relativ schnell drüber kommt, ja.
Ja, das ist halt, Immobilien war so das Thema, wenn man sich die letzten 10 Jahre anschaut. Und auch wenn wir jetzt gerade eine kleine Delle vielleicht im Markt haben, das wird sich sehr schnell wieder regulieren. So, das heißt, die Preise werden weiter steigen. Es ist immer noch nicht ohne Grund Betongold genannt. Es ist immer noch eine sehr sichere Anlagemöglichkeit. Also ich selber bin sehr großer Verfechter von Immobilien als Altersvorsorge, als Vermögensvorsorge, als Investment auch. Und ich kann eben sehr schnell sehr hohe Werte erreichen. So, wenn ich frühzeitig anfange, und die Idee von Immobilieninvestments ist ja, so früh wie es geht anfangen. So früh wie es geht investieren und auch keine Angst vor einer Verschuldung haben, ist halt meine Meinung, weil ich habe ja bei einer Vermögensaufstellung, ich habe links mein Vermögen und rechts meine Schulden. So, wenn ich jetzt sage, ich habe 100.000 Euro Schulden, habe ich 100.000 Euro Vermögen über eine Wohnung. Ich verliere ja nichts. Ja. So, also sollte man frühzeitig anfangen. Und je früher ich anfange, desto mehr Vermögen habe ich später halt. Und genau dieses wird manchmal vergessen. Und deswegen sage ich mal, eine Transparenz in der Vermögensdarstellung sollte jeder haben, um dann frühzeitig eben darauf zu reagieren. Und es macht auch Spaß, also über Gestaltung zu sprechen. Und jetzt nicht über Erbfolge und Tod, sondern man spricht über Gestaltung und über Steuerstrukturierung. Und Steuerstrukturierung ist eine Sache, was erstens super spannend ist und ich schütze einfach damit mein Vermögen auch für die nachfolgenden Generationen.
Also der Tipp, frühzeitig sich damit auseinandersetzen, mit dem Steuerberater besprechen, wie das alles funktionieren kann, welche Möglichkeiten es gibt und wie im individuellen Fall das am besten umgestaltet werden könnte.
Genau.
Es gibt Möglichkeiten, dass man quasi, also diese ganzen Ängste, dass die Kinder das Eigentum wegnehmen, sind unbegründet, wenn man das richtig macht. Und
Genau.
Man spart auf dem Wege eine Menge Steuern.
Genau. Also zumal ist es eine Vermeidung von einer unnötigen Steuer. Jetzt kann man sagen, viel Steuern zahlen ist generell immer unnötig. So ein bisschen ist das System so aufgebaut, dass es halt an den gewissen Stellen anfällt. Aber gerade bei der Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer ist es halt so. Und wir haben ja die Freibeträge auch. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt Immobilienvermögen von 100 Millionen Euro habe, wird es irgendwann schwierig. So, aber die meisten, und so ist ja auch unsere Mandatsstruktur, die haben halt genau diese Vermögenshöhe, sodass man das gestalten kann. Frühzeitig anfangen, keine Scheu davor haben, den Steuerberater darauf ansprechen und dann einfach in die Gestaltung gehen. Und dann, ja.
Das kann ja auch eine Möglichkeit sein, dass man überhaupt ermöglicht, dass eine Immobilie im Familienbesitz bleiben kann, richtig?
Ja, genau. Also das ist ja auch so das Thema. Ich komme immer wieder, und das ist jetzt die letzten Jahre ganz oft der Fall gewesen, dass man hat sehr günstig eingekauft. So, dann ist irgendwann das Thema, dass ich sage, ich habe eine hohe stille Reserve. Und die stille Reserve, die könnte ich ja im Falle des Verkaufs heben, also sprich einfach realisieren. Was mache ich da mit dem Geld dann? Dann muss ich das reinvestieren. Ja? Auch das kann ja durchaus interessant sein, aber bestimmte Immobilien, an die kommt man ja einfach nicht mehr ran. So, wenn man sich vorstellt, was da so für Immobilien in den letzten, ich sag mal, 50 Jahren erworben wurden, auch in unserem Mandatsjahr, das ist super spannend und die möchte man halten. Jetzt gibt es eine ganz spannende Gestaltung auch in diesem Zuge. Das heißt, ich habe jetzt eine Immobilie mal für 100.000 Euro gekauft, ewig lange her, und die hat einen Wert von 1 Million Euro. So, die möchte ich aber nicht verkaufen, aber irgendwie möchte ich doch diese stille Reserve steuerfrei heben. Dann gründe ich eine Gesellschaft, als ein Beispiel, eine vermögensverwaltende GmbH beispielsweise. Meine Familien GmbH, wo meine Kinder schon beteiligt sind oder wer auch immer alles. Und dann verkaufe ich als Privatperson diese Immobilie an meine GmbH. Ja, was passiert? Und das ist immer das Beispiel. Die mich kennen, die wissen, was ich jetzt sage, nämlich der Hockeystick. Der Hockeystick ist, ich gehe einmal den Stick runter ins Negative. Ich muss die Grunderwerbsteuer schlucken. Ich muss einmal 6,5% sozusagen über mich ergehen lassen. Hab dann aber zwei enorme Effekte. Das eine ist, ich hebe die stille Reserve, also steuerfrei verkaufe ich was. Ich habe neue Anschaffungskosten. Ich schreibe wieder auf 1 Million Euro Basis beispielsweise ab. Ja, das heißt, ich habe eine ganz andere Abschreibungsbemessungsgrundlage und spare damit massiv Steuern. Das zweite ist, wenn ich das in eine vermögensverwaltende GmbH reinverkaufe, dann zahle ich nur 15% Steuer auf die Immobiliengewinne, anstatt im Zweifel 42% plus Soli. Klar, wenn ich die ausschütte, dann kommt wieder eine Kapitaltragsteuer hinzu, aber ich kann das als Investmentvehikel nutzen und bin immer, ich sag mal, 4 Jahre vor denen, die Steuer schon gleich zahlen und kann im Endeffekt diese gestundete Steuer reinvestieren. Also ich verkaufe an meine Gesellschaft, ich behalte die Immobilie im Familienbesitz, ich zahle weniger Steuer und ich habe eine ganz andere Abschreibungsbemessungsgrundlage. Also ein super schönes Modell. Und dann gibt man sich nämlich noch ein Verkäuferdarlehen. Das heißt, dann gibt nämlich der verkauft, kriegt ja eigentlich 1 Million Euro. Jetzt will man ja nicht 1 Million Euro aufnehmen mit der neuen GmbH, wird die Bank auch gar nicht so finanzieren. Das heißt, der Verkäufer gibt ein Darlehen. Und alle Überschüsse, liquiditätsmäßig, die in dieser Gesellschaft sind, zahle ich ja dann steuerfrei an den Verkäufer aus. Das heißt, ich schöpfe quasi die nächsten Jahre immer steuerfrei Geld raus, weil ich einmal diese steuerfreie Veräußerung hatte. Also es ist natürlich recht kompliziert jetzt so von der Erläuterung her, aber es ist ein super tolles Modell. Also, und sollte halt jeder wissen, bevor ich jetzt sage, ich verkaufe eine fremde Person, wenn ich eigentlich an der Immobilie hänge, dann lieber darüber nachdenken, ob man sie nicht im Familienverbund hält und da ein schönes Modell draus strickt.
Genau, ja, also definitiv. Und wie sieht das überhaupt aus mit vermögensverwaltenden GmbHs? In welchen Fällen lohnen sie sich noch? Vielleicht lohnen die sich auch schon, wenn man die Immobilie zuerst kauft, also initial?
Ja, also ich sage immer, es gibt da zwei, drei verschiedene Spielfelder, auf denen man sich bewegen kann. Und man sollte auch da wieder wissen, wann welches oder welches, durch welches Tor ich im Endeffekt fahre. So, es gibt bestimmte Immobilieninvestments, die sich nur als Privatperson lohnen. Also jetzt aktuell, solange wir zumindest diese Steuerfreiheit des Verkaufs nach 10 Jahren noch haben. Und zwar sind das die, wenn ich eine Kapitalanlage habe, also ich kaufe jetzt, ich weiß, ich mache damit keine gute Rendite, aber ich weiß, ich habe da eine Wertsteigerung. So, es gibt es immer wieder und das sind auch gute Investments, weil ich einfach über diese Wertsteigerung, die ich irgendwann steuerfrei realisiere, einfach einen super Hebel habe. Und da würde ich jetzt keine GmbH als Investitionsvehikel nehmen. Dann gibt es aber auch welche, wo ich sage, ich habe da schon einen hohen Cashflow, also einen hohen Gewinn, so auch Gewerbeimmobilien beispielsweise. Ja, kriege ich vielleicht ein bisschen günstiger, manchmal von den Einstandspreisen und habe sofort einen Gewinn. Und das ist ja genau das Problem. Wenn ich jetzt sage, ich habe 10.000 Euro Gewinn und habe zusätzlich mein Gehalt, sind vielleicht 5.000 Euro weg. Jedes Jahr 5.000 Euro weg. Und dann würde ich eher sagen, dass man diese Immobilien GmbH, also vermögensverwaltende GmbH, wie so eine Art von Sparbüchse benutzt. Das heißt, ich kaufe mit dieser GmbH die Immobilie. Ich habe dadurch den Effekt, dass ich weniger Steuern zahle. Ich kann durch die gesparte Steuer Eigenkapital aufbauen in der Gesellschaft und kann wieder investieren. Natürlich ist es so, dass ich diese Immobilie niemals steuerfrei veräußern kann. Mhm. Ja, das sind diese steuerverhafteten Gegenstände, die wir schon einmal kurz angerissen hatten. Das heißt, wenn ich nach 10, 20, 30 Jahren verkaufe, habe ich halt einfach eine Steuerbelastung auf den Gewinn. 30% in dem Fall, Körperschaft und Gewerbesteuer im Zweifel. Also kommt mit der Gewerbesteuer ein bisschen drauf an, aber generell ist es ein Vorgang, der ansonsten voll steuerpflichtig ist. Aber trotzdem ist es so, dass ich über diese gestundete Steuer, und ich nenne es immer Multiplikationseffekt, das heißt, ich multipliziere über die gestundete Steuer einfach mein Immobilienvermögen, indem ich im Zweifel 4 bis 5 Jahre früher eine neue Wohnung kaufen kann, weil ich einfach mehr Geld angespart habe. Und deswegen ist es super spannend, auch hier in der Form immer abzuwägen zwischen Privatkauf und Kauf als GmbH. Und man sollte auch keine Scheu davor haben, über eine GmbH zu kaufen, weil die Verwaltungskosten, die sind höher, ja, aber dafür habe ich einen zweiten Effekt. Ich kann einfach viel, viel mehr Betriebsausgaben absetzen. In der GmbH-Struktur kann ich viel mehr Betriebsausgaben absetzen, als jetzt als privater Immobilieninvestor, wo wir das Beispiel mit dem iPad hatten, wo das Finanzamt im Zweifel aber schon gleich sagt, ja, das verwendest du aber auch privat. Mhm. Weil im GmbH, in der GmbH-Sphäre gibt es kein Privat. Das ist alles betrieblich.
Alles klar. Sehr gut, vielen Dank. Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Was muss ich dann beachten bei der Ermittlung eines Mietüberschusses bei einer Immobilie?
Genau, auch ein sehr, sehr spannendes Thema, weil oftmals ein kleiner Denkfehler sich da einschleicht. Weil generell ist es ja so, ich habe meine Mieteinnahme, also ganz normal meine Miete, die der Mieter zahlt, jetzt kalt, weil die Nebenkosten sind ja quasi ein durchlaufender Posten. Und dann habe ich meinen Kapitaldienst. Und dann gucke ich halt, wenn ich einen Kapitaldienst habe von 800 Euro, also Kapitaldienst heißt ja Zins und Tilgung aufgeteilt, und ich habe einen Kapitaldienst von 800 Euro und habe generell 1.000 Euro Mieteinnahmen, dann würde man ja sagen, das trägt sich. Ich habe 200 Euro Überschuss. Jetzt wurde aber, und gerade in der Vergangenheit war es ein großes Thema, warum aufgrund der niedrigen Zinsen hatte der Kapitaldienst eine Aufteilung, beispielsweise bei 5% Kapitaldienst habe ich 4% Tilgung gehabt oder 3,5% Tilgung und 1,5% Zins. Wozu führt das? Ich habe einen geringen Zins. Und der geringe Zins führt dazu, dass ich einen Gewinn aus der Vermietung habe. Also der Gewinn ermittelt sich ja kalt Mieteinnahme minus Abschreibung minus Zinsen. Dann habe ich einen Überschuss. Und wenn ich jetzt mal theoretisch einen Überschuss von 400 Euro habe und ich habe meinen Grenzsteuersatz, habe ich halt 160 Euro Steuerbelastung. Das heißt, in unserem vorherigen Beispiel hatten wir 1.000 Euro Mieteinnahme, 800 Euro Kapitaldienst. Ich habe 200 Euro übrig. Stimmt ja nicht, weil ich 160 Euro Überschuss versteuern muss, also Steuerbelastung habe, so dass ich in dem Fall noch 40 Euro übrig hätte. So, und so ist es halt auch passiert, dass viele Immobilien einfach eine Unterdeckung hatten. So, was ja nicht schlimm ist, weil ich sage mal, eine Unterdeckung ist für mich immer so, dass ich es als gezwungene Sparleistung sehe. Wenn ich 200-300 Euro in die Wohnung reinstecken muss im Monat, dann zwinge ich mich ja selber dazu zu sparen und das ist ja Vermögensaufbau. Das heißt, nicht jede Immobilie sollte immer so beurteilt oder bewertet werden, dass man sagt, ich mache damit gleich einen Gewinn, sondern der Gewinn kommt hinten raus. Nämlich über die abbezahlte Immobilie nach einer langfristigen Planungszeit von 20 Jahren, 30 Jahre zum Teil. Und dann habe ich im Endeffekt meinen wirklichen Ertrag da draus. Und davor, wie gesagt, ob ich jetzt sage, ich habe einen Bausparvertrag oder ich zahle in ein Depot ein, 200 Euro im Monat, da kann ich auch 200 Euro zubuttern, sage ich immer, zu einer Immobilie. Aber, also um sozusagen das zusammenzufassen, man sollte immer schauen, auch das machen wir, wir errechnen für die Mandanten den steuerlichen Überschuss. Und der steuerliche Überschuss wird dann in den wirtschaftlichen Überschuss übergeleitet. Und das ist das, was ich in der Tasche übrig habe oder auch nicht. Und das muss jeder bei jeder Immobilie wissen, um dann zu entscheiden, ich zwinge mich zum Sparen, was auch gut ist, oder ich habe schon 100 Euro Cashflow übrig und kann das entnehmen und kann davon, ich sag mal, leben, also meine Lebenshaltungskosten erhöhen um 100 Euro.
Oder sammeln fürs nächste Investment, oder?
Genau, genau. Also investieren, ansparen, weiter investieren. Also ich bin großer Freund davon, so früh wie es geht, so viel wie es geht zu investieren. So, weil hinten raus irgendwann auch die Banken sagen, ja, die Kapitaldienstfähigkeit wird ja mit dem Alter immer schlechter. Und je jünger man anfängt, desto mehr Möglichkeiten hat man einfach.
Alles klar, ja. Ja, ich denke, dann sind wir, haben viele Fragen beantwortet und vielen Dank an dich.
Gerne.
Wir verlinken euch in den Shownotes, dass jemand, falls er Interesse hat, an Steuergestaltung mit Immobilien euch finden kann, euch ansprechen kann.
Ja, sehr gerne.
Ja, und dann freuen wir uns auf die nächste Folge.
Haben mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte das einigermaßen transparent rüberbringen, was wir hier so für tolle Themen haben. Und deswegen sollte man sich auch nicht davor scheuen, diese Themen anzugehen und darüber zu sprechen. Also vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Du möchtest wissen, wie viel deine Immobilie wert ist? Dann haben wir für alle Podcast-hörenden Nordlichter eine gute Nachricht. Für Immobilien in unserem Einzugsgebiet führen wir gerne eine kostenfreie Immobilienbewertung und Beratung durch. Einfach anrufen unter 04101 854 5454 oder schreib uns eine E-Mail an info@visalo-immobilien.de. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge von Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns doch gerne eine Bewertung da.